Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Und es gibt unter Christen in den letzten Jahrhunderten viel Streit über die Bedeutung von Sprachenreden. Manche sagen, dass diese Geistesgabe im ersten Jahrhundert aufgehört hat. Ich gehöre denen an. Manche anderen sagen, dass sie noch aktuell ist. Manche sagen, dass in Sprachenreden eine geheime Gebetssprache sei. Manche sagen, dass diese Gabe wichtiger als alle anderen Gaben sei und machen das in Sprachenreden zum Zeichen der Geistlichkeit eines Christens. Sie sagen, dass die Taufe des Heiligen Geistes durch das in Sprachenreden bezeugt wird. Aber mitten in diesem Streit wird etwas vergessen. Christen streiten seit vielleicht über 100 Jahren über die Bedeutung von in Sprachenreden. Aber etwas wird dabei vergessen, nämlich, was haben die Aposteln in Sprachen geredet am Pfingsten? Als sie in Sprachen von anderen Menschen gesprochen haben, was haben sie überhaupt gesagt? Viele wissen das nicht mal. Und ich möchte euch sagen, jeder sollte seinen Glauben oder seine Glaubensüberzeugungen bezüglich das in Sprachen reden noch einmal gründlich überprüfen, wenn er diese Frage nicht beantworten kann, und zwar in einem Nu. Wenn ihr am Denken seid, was haben sie dann erzählt? Dann habt ihr nicht gründlich genug euch auseinandergesetzt mit diesem Thema. Lasst uns Apostelgeschichte Kapitel 2 aufschlagen. Wir haben letzten Sonntag, am Pfingstsonntag, Kapitel 2, die Verse 1 bis 13 durchgelesen und wir haben das in Sprachenreden klar definiert anhand dessen, was an diesem Tag geschehen ist. Hier haben wir die Entstehung der Gemeinde. Gott hat den Heiligen Geist ausgegossen, wie Jesus es auch versprochen hatte. Und an diesem Tag haben sie in der Sprache von, und wir lesen hier ab Vers 8, die Frage wurde gestellt, und sind diese nicht alle aus Galiläa? Und wie hören wir sie? Ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind. Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen und gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als Proselyten, Kreter und Araber. Diese Liste nimmt kaum ein Ende. So er spricht von solche Sorten von Menschen und dann sagt er hier in Vers 11, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Und so wir haben gesehen, dass sie in den Sprachen von Menschen gesprochen haben. Das waren nicht Sprachen von Engeln, das waren nicht Geheimgebetssprachen, das waren Sprachen von Menschen und die konnten verstanden werden. Das heißt, die Menschen, die da waren, waren zu diesem Pfingstfest gekommen und sie kamen aus allen Ecken der Welt und sie hatten eine Muttersprache. Und Gott hat zu ihnen in ihrer Muttersprache gesprochen. Aber was hat er ihnen gesagt? Es steht hier in Vers 11, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden. Also sie haben die Machttaten Gottes verkündigt. Und ich will heute betonen, dass letzten Sonntag habe ich betont, dass die unverständlichen Worte bedeutungslos sind, dass die Erbauung der Gemeinde nur stattfinden kann, wenn die Worte, die gesprochen werden, verstanden werden. Erbauung findet niemals statt, wenn das, was gesprochen wird, nicht verstanden wird. Das haben wir klar und deutlich in Kapitel 14 gesehen, in 1. Korintherbrief. Das werden wir heute auch einen kleinen Rückblick da machen und dann die letzten zwei Argumenten des Paulus in dem Kapitel betrachten. Aber hier möchte ich nochmal betonen, dass es gibt noch einen zweiten Punkt. Nicht nur müssen wir das verstehen, was wir hören, um erbaut zu werden, das, was wir hören, muss Gottes Inhalt haben. Das heißt, es muss die gesunde Lehre sein. Und hier haben sie von den Machttaten Gottes gesprochen. Das heißt, das, was sie gesagt haben in Zungen, war verständlich und es war voller Inhalt. Diese beiden Punkte sind unerlässlich, wenn Erbauung stattfinden soll. Du kannst keine Erbauung im Leib Jesu Christi bewirken, wenn der Inhalt nicht von Gott ist und wenn es nicht verständlich ist. Schlag bitte Psalm 105 auf. Wir wollen noch ein altes Lied betrachten, noch älter als das Lied, das wir gerade gesungen haben. Und wir werden sehen, dass dieses Lied auch inhaltsvoll war. Psalm 105. Ich muss feststellen, dass mehrere Psalmen von den Machttaten Gottes reden. Das heißt, in der Inhalt vieler Psalmen geht es um die Machttaten Gottes, die er in der Vergangenheit getan hat, die wir nicht vergessen wollen. Ich lese Psalm 105 ab Vers 1. Preist den Herrn, ruft an seinen Namen, macht unter den Völkern kund seine was? Taten. Singt ihm, spielt ihm, redet von allen seinen Wundern, rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, der den Herrn suchen, die den Herrn suchen. Vers 4. Fragt nach dem Herrn und seiner Stärke, sucht sein Angesicht beständig. Und dann Vers 5. Gedenkt seine Wunder, die er getan hat, seine Zeichen und der Urteile seines Mundes. Und die nächsten vielen Versen geht es um die Machttaten, die werden hier aufgezählt. Ihr Nachkommen Abrahams, seines Knechtes, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten, er ist der Herr, unser Gott. Seine Urteile ergehen auf der ganzen Erde. Er gedenkt ewig seines Bundes, des Wortes, das er geboten hat auf 1000 Geschlechter hin, den er gemacht hat mit Abraham und seines Eides an Isaak. Er richtete ihn auf für Jakob zur Ordnung, Israel zum ewigen Bund, indem er sprach, dir will ich das Land Kanaan geben, als euch zugemessenes Erbe. Als sie noch gering waren an Zahl, nur wenige und Fremdlinge darin, als sie von Volk zu Volk wanderten, von einem Reich zum einem anderen Volk, da gestattete er keinem Menschen, sie zu bedrücken. Und ihretwegen wies er Könige zurecht. Das ist alles aus 1. Mose. Tastet meine Gesalbten nicht an, tut meinen Propheten nichts Übles. Er rief eine Hungersnot über das Land herbei. Jeden Brotstab zerbrach er. Er sandte einen Mann vor ihnen her. Josef wurde als Knecht verkauft. Sie zwängten seine Füße in Fesseln. In Eisen kam sein Hals. Bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf, das Wort des Herrn ihn bewährte. Der König sandte hin und ließ ihn los. Der Herrscher über Völker und befreite ihn. Er setzte ihn zum Herrn über sein Haus, zum Herrscher über all seinen Besitz, um seine Obersten zurechtzuweisen nach seinem Sinn. Und seine Ältesten sollte er Weisheit lehren. Dann kam Israel nach Ägypten. Jakob war ein Fremder im Lande Hams. Und er machte sein Volk sehr fruchtbar und machte es stärker als seine Bedränger. Er wandelte ihr Herz, sein Volk zu hassen, Arglist zu üben an seinen Knechten. Er sandte Mose, seinen Knecht, Aaron, den der ausgewählt hatte. Sie taten unter ihnen seine Zeichen und Wunder im Lande Hams. Er sandte Finsternis und machte es finster. Bevor ich weiterlese, ab Vers 28, was haben wir bis jetzt gelesen? Eine Zusammenfassung von 1. Mose. Und jetzt sind wir wo? In 2. Mose, Vers 28. Er sandte Finsternis und machte es finster, aber sie achteten nicht auf seine Worte. Er verwandelte ihre Wasser in Blut, ließ sterben ihre Fische. Es wimmelte ihr Land von Fröschen bis in die Gemächer ihrer Könige. Er sprach und es kamen Hundsfliegen, Stechmücken in ihr ganzes Gebiet. Er gab ihnen Hagel statt Regen, flammendes Feuer in ihr Land. Und er schlug ihre Weinstöcke und Feigenbäume, zerbrach die Bäume ihres Gebiets. Er sprach, und es kamen Heuschrecken und ihre Larven ohne Zahl. Sie fraßen alles Kraut in ihrem Land. Sie fraßen die Frucht ihres Bodens. Und er schlug alle Erstgeburt in ihrem Land, die Erstlinge, all ihre Kraft. Dann führte er sie heraus mit Silber und Gold, und kein Strauchelnder war unter seinen Stämmen. Froh war Ägypten bei ihrem Auszug, denn ihr Schrecken war auf sie gefallen. Er breitete eine Wolke aus zur Decke, ein Feuer, die Nacht zu erleuchten. Sie forderten, und er ließ Wachteln kommen. Mit Himmelsbrot sättigte er sie. Er öffnete den Felsen, und es flossen Wasser heraus. Sie liefen in die Wüste wie ein Strom. Denn er gedachte seines heiligen Wortes, Abrahams, seines Knechts, und führte sein Volk heraus in Freude, seine Auserwählten in Jubel. Er gab ihnen die Länder der Nationen, und die Mühe der Völkerschaften nahmen sie in Besitz, damit sie seine Ordnungen beachten und seine Gesetze bewahrten. Halleluja. Und so, wir sehen hier in diesem Psalm ein Beispiel von der Verkündigung der Machttaten Gottes. Das, Psalm 105, haben sie in Sprachen von Menschen geredet. Die Leute haben es verstanden, und es diente zur Erbauung, denn es waren die Machttaten Gottes, was sie verkündigt haben am Pfingsten. Also, wenn Gott zu unserem Herzen reden will, dann er tut es immer durch den Verstand. Gott macht niemals einen Bogen um unseren Verstand, um das Herz zu erzielen. Jetzt, letzten Sonntag, haben wir aus 2. Samuel, Kapitel 12, die Geschichte gelesen, wo Nathan zu David kam und hat ihn konfrontiert mit seiner Sünde, wo er Ehebruch mit Bathsheba getan hat und dann ihren Ehemann Uriah umbringen ließ. Und als Gott zu seinem Herzen sprechen wollte, hatte Nathan zu ihm geschickt, und Nathan hat ihm ein Gleichnis erzählt, eine Geschichte erzählt von einem reichen Mann, der viele Schafe hat, und dann hat er von diesem armen Mann, der nur ein kleines Schaflein hatte, und hat es sehr lieb, hat sogar am Tisch bei ihm gegessen und bei ihm geschlafen. Und David, da er Hirte war, Nathan wusste, dass David viel Gefallen an diesem ersten Teil der Geschichte haben würde, aber auch an dem letzten Teil gar kein Gefallen. Und David hat gesagt, der Mann, der sowas getan hat, sollte eigentlich sterben, aber er wird vierfach das Tier ersetzen müssen. Und Nathan schaute ihm an und sagte, David, du bist dieser Mann. Also durch den Verstand hatte sein Herz erzählt. Aber denkt an Jesus. In Johannes Kapitel 8, die Verse 2 bis 11, ihr kennt die Geschichte, wo die Ankläger einer Ehebrecherin gekommen sind und wollten wissen von Jesus, ob sie gesteinigt werden sollte oder nicht. Und Jesus hat die Ankläger dieser Ehebrecherin bezwungen, an ihre eigene Schuld vor Gott zu denken, indem er sprach, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Also er hat ihre Hartherzigkeit dieser Frau gegenüber bloßgestellt durch eine Aussage. Das heißt, erstmal musste der Verstand erreicht werden und dann das Herz. Erstmal hat er ihr Verstand angesprochen, indem er gesagt hat, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Und dann fing er an, einfach auf der Erde was zu schreiben und hat gewartet, bis alle weggegangen sind. Und interessanterweise steht es in dem Text, es fingen an, die älteren Leute zuerst nach Hause zu gehen. Die haben wahrscheinlich mehr gesündigt als die junge waren. Und das fiel ihnen schneller ein. Aber der Punkt ist, Gott wollte ihr Herz durch den Verstand erzielen. Jetzt schlacht bitte Römer Kapitel 10 auf. Wir lesen in Vers 11, denn die Schrift sagt, Römer Kapitel 10, Vers 11, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Vers 14. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Was will ich damit betonen? Wie sollen Menschen glauben, wenn sie nicht hören? Und das heißt, und wie sollen sie hören, wenn sie es nicht verstehen, was sie hören? Paulus hat in 1. Korinther Kapitel 14 uns 8 Argumente gegeben, warum das in Sprachenreden, wenn es nicht übersetzt wird, keinen Sinn, keinen Platz finden soll in der Gemeinde, weil es dient nicht zur Erbauung. Denn man muss die Botschaft verstehen und es muss eine Botschaft von Gott sein, wenn Erbauung stattfinden soll. Ich habe die Predigt letzten Sonntag mit folgenden Worten beendet. Ich wiederhole sie jetzt. Jahrzehntelang hat die katholische Kirche ihre Masse auf Latein gehalten. Die Bibel wurde dem Volk nicht gegeben. Das Volk wurde aufgefordert, Gott durch Weihrauch, Bilder aus Buntglas, Gemälde und Architektur zu erleben. Aber ihr Verstand wurde umgangen. Sie sollten keine Fragen stellen. Sie sollten der Kirche einfach blind vertrauen, auch wenn das Gesagte auf Latein sei und nicht zu verstehen war. Die Reformation unter dem Volk hätte ohne die Martin-Luther-Übersetzung der Bibel nie stattgefunden. Das Volk musste Zugang zum Wort haben. Ihr Herz wird über ihren Verstand von Gott erreicht. Die Charismatiken tun das Gleiche wie die Katholiken damals. Sie meinen, dass das in Sprachenreden ihnen nützlich sein kann, auch wenn sie nichts verstehen. Sie meinen, dass ihr Verstand umgegangen werden kann und sie dennoch im inwendigen Menschen erbaut werden können. Dies ist ein gewaltiger Irrtum. Und das haben wir letzten Sonntag in 1. Korinther 14 gesehen. Zur Wiederholung bitte ich euch, 1. Korinther 14 aufzuschlagen. Denn wir haben nicht alle Argumenten von Paulus durchnehmen können. Wir haben nur die ersten 6 durchgenommen. Heute wollen wir die Argumente 7 und 8 betrachten. Und diese letzten Argumente geben uns, besonders das siebte Argument, gibt uns den Zweck des Entsprachenredens. Wir lesen Kapitel 14 ab Vers 1. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer aber weissagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mir aber noch, dass ihr weissagt. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre? Doch auch die tönenden, leblosen Dinge, Flöte oder Harfe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was geflötet oder geharft wird? Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gibt, wie soll man erkennen, was geredet wird? denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt zum Beispiel so viele Arten von Sprachen in der Welt, und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Baba sein und der Redende für mich ein Baba. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Darum, wer in einer Sprache redet, bete, dass er es auch auslege. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Denn wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, welcher die Stelle des Unkündigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst? Denn du sagst wohl gut Dank, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in einer Sprache. Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige, am Verstand aber seid Erwachsene. Es steht im Gesetz geschrieben, ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch Lippenfremde zu diesem Volk reden, und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden, und es kommen Unkündige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Wenn aber alle Weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkündiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar, und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Wir haben auch letzten Sonntag 6 der 8 Argumente des Paulus für die Erhabenheit des Weissagens über das in Sprachenreden betrachtet. Ich wiederhole sie nur ganz kurz hier. Erstens, weil viele von euch letzten Sonntag nicht da waren. Und zweitens, es dient uns allen zur Erinnerung, damit wir seinen Gedankengang hier folgen können. Er betont die Erhabenheit des Weissagens über das in Sprachenreden. Und sein erstes Argument war in den Versen 2-3, wo es steht, wer in Sprachen redet, redet zu Gott. Wer weissagt, redet zu den Menschen zur Erbauung. Und was wir da gesehen haben, ist, dass der Grund, warum Paulus sagt, dass sie nicht zu Menschen, sondern zu Gott reden, ist, weil er betonen will, dass Gott der Einzige ist, der sie verstehen kann. Die anderen können sie gar nicht verstehen. Gott ist der Einzige, der sie versteht. Das heißt, Paulus schreibt nicht vor, dass das okay wäre, in der Versammlung, wenn keiner dich versteht, einfach in einer Sprache zu reden. Er sagte, wenn wir zusammenkommen, wir kommen zusammen zur Erbauung. Und Gott ist der Einzige, der dich versteht, wenn du so redest. Die Gemeinde nicht. Und Gott hat die Geheimnisse nicht nötig. Er spricht Geheimnisse in seinem Geist, aber er redet zu Gott. Gott schenkt die Geistesgaben, damit wir etwas lernen, nicht damit er was lernt. Der weiß schon alles. Der hat es nicht nötig, dass wir ihm das verkündigen, diese Geheimnisse. Der hat die uns geoffenbart. Wir brauchen sie ihm nicht verkündigen. Also Paulus schreibt nicht vorher, der sagt nicht, dass es okay wäre, zu Gott zu reden in der Versammlung, aber nicht zu den Menschen. Der sagte, Gott versteht diese Dinge wohl. Und dann sagt Paulus in Vers 3, dass es zur Erbauung der Gemeinde stattfinden soll. Und deswegen sagt er, der ist größer, der weissagt, als der, der in einer Sprache redet, weil was er sagt, dient zur Erbauung. Sein zweites Argument hatten wir in den Versen 4-5. Nämlich, wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst. Wer weiß sagt, er baut die Gemeinde. Na, hier geht Paulus von dem Fall aus, wo ein Mensch versteht, was er sagt. Gleich wird er das ansprechen, dass einer in einer Sprache betet, aber versteht nicht mal, was er sagt. Hier geht er von dem Fall aus, dass einer redet in einer Sprache, versteht selber, was er auch sagt, und dadurch wird er nur selbst aufgebaut. Und Paulus sagte, das ist gegen das Prinzip der Liebe in Kapitel 13. Deswegen hat Paulus zwischen dem Ende von Kapitel 12 und dem Beginn von Kapitel 14 das Kapitel über die Liebe geschrieben, damit man versteht, wie wir unsere Gnadengaben, Geistesgaben anwenden sollen in der Versammlung. Und er sagte, wer sich selbst erbaut, der handelt gegen das Prinzip der Liebe. Sein drittes Argument. Was für einen Nutzen haben die unverständlichen Worte, sagt Paulus. Und dann hat Paulus vier rhetorische Fragen gestellt, damit man versteht, wie nützlos Geräusche sind, dass sie nur Lärm sind, wenn keiner versteht, sie versteht. Und er hat unter anderem das Beispiel gegeben von einem Kampf, wo man hat einen großen Herr, und wenn die Obersten mit denen kommunizieren wollten, die haben das durch Posaunen getan. Und wenn das nicht deutlich posaunt wird, dann wird der Befehl falsch verstanden und dann gibt es nur Chaos auf dem Schlachtfeld. Und so Paulus sagt, er stellt diese Fragen da, damit jeder versteht, wie nützlos das in Sprachenreden ist, wenn keiner die Worte versteht. Sein viertes Argument war, das Gebet und das Lobsingen sollen mit dem Geist, aber auch mit dem Verstand getan werden. Und hier hat Paulus betont, dass hier anhand dieser zwei Versen, 14 und 15, wird es uns klar, dass nicht jeder, der in Sprachen reden konnte, die Sprache auch verstand. Deswegen lesen wir in Kapitel 12, ich glaube Vers 10, dass es auch eine Geistesgabe namens Auslegung der Sprachen gegeben hatte. Also Paulus spricht jetzt von dem Fall und der erwartet einen gewissen Widerstand hier und er kontert dieses Argument, dass ja, aber vielleicht versteht keiner mich, aber ich bete zu Gott in dieser Sprache. Und Paulus sagte, das mag sein, dass du betest, aber du verstehst nicht, was du sagst. Und wenn du das nicht verstehst, was du sagst, dann entsteht keine Erbauung, der Gemeinde. Was Paulus damit sagen will, ist Folgendes. Er sagte in den Versen 13 bis 15, dass er auch mit seinem Verstand beten und anbeten will und nicht allein mit seinem Geist. Paulus schrieb dies zur Korrektur. Denn manche haben innerhalb der Versammlung gebetet und Gott in einer fremden Sprache gelobt, wussten aber selbst nicht, was sie gesagt haben. Paulus weist sie zurecht, indem er ihnen beweist, dass nicht mal sie erbaut werden, geschweige denn die anderen in der Gemeinde, wenn sie das, was sie beten und singen, nicht verstehen. Und manche Charismatiker wollen diesen Text benutzen, um zu behaupten, dass es möglich ist, in einer geheimen Gebetssprache zu reden. Aber selbst wenn dies möglich wäre, sagt Paulus uns hier, dass wir es nicht tun sollen. Denn er sagte, der Verstand bleibt was? Fruchtleer, fruchtlos. Das heißt, es dient nicht zur Erbauung. Sein fünftes Argument war, der Unkündige kann nicht Amen zu dem sagen, was du redest. In den Versen 16 bis 17 hat Paulus gesagt, wie kann einer, wenn du da redest und er versteht nicht, was du sagst, wie kann er Amen sagen zu dem, was du sagst? Das wäre so wie, wenn einer hier auf Russisch beten würde, ich kann das nicht verstehen, wie kann ich dann Amen dazu sagen? Ich kann nicht sagen, ich schließe mich deinem Gebet an und sage vor Gott Amen, so soll es auch sein, wenn ich nicht mal verstanden habe, was gebetet wurde. Und das ist genau der Punkt von Paulus, das ist sein fünftes Argument hier. Sein sechstes Argument war, in den Versen 18 bis 19 zu sehen, nämlich, ist es euch nicht aufgefallen, sagt Paulus, wenn ich zu euch komme, dass ich nie in Sprachen rede, obwohl ich mehr in Sprachen reden kann als ihr alle? Paulus sagte, ich kann mehr in Sprachen reden als ihr alle. Aber dann lesen wir hier in Kapitel 14, Vers 19, aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache. Paulus sagte, denkt darüber nach. Ich war über ein Jahr unter euch. Habe ich in der Versammlung in Sprachen geredet? Sagte, nein, ich habe es nicht getan. Warum tut ihr es? Und dann erwartet Paulus eine Frage. Und diese Frage wurde an mich gestellt letzten Sonntag. Unmittelbar nach der Predigt kam Celine, die älteste Tochter von Lilly und Trafa, auf mich zu und sie hat diese Frage gestellt. Sie hat gesagt, Pastor Tim, wenn die Geistesgaben wirklich Gaben von dem Heiligen Geist sind und wenn Sprachenreden zu diesen Gaben gehört, wenn diese Gabe nicht zur Erbauung der Gemeinde dient, warum hat Gott diese Gabe dann der Gemeinde geschenkt? Und ich habe gesagt, oh Celine, das war schade, dass ich zu wenig Zeit letzten Sonntag hatte, weil die Argumente 7 und 8 beantworten diese Frage. Und jetzt wollen wir die Antwort auf diese Frage betrachten, nämlich was ist der Zweck des Entsprachenredens? In den Versen 20 bis 25 haben wir die Antwort. Sein siebtes Argument ist folgendes. Die Sprachen sind zu einem Zeichen für die Ungläubigen gemeint und nicht für die Gläubigen. Weissagung ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Und das sehen wir in den Versen 20 bis 22. Ich lese diese Verse mit euch gemeinsam. Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige. Am Verstand aber seid Erwachsene. Es steht im Gesetz geschrieben, ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch Lippen Fremder zu diesem Volk reden, und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen, die Weissagung aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Was meint Paulus hier? Wir müssen Jesaja Kapitel 28 aufschlagen und dieses Zitat aus Jesaja in dem historischen Zusammenhang betrachten. Jesaja 28, dieses Zitat ist in den Versen 11 bis 12. Es ist kein genaues Zitat. Paulus hat es sehr frei zitiert, wie ich das auch öfters tue, weil ich habe diese Vers auf Englisch im Kopf und dann versuche ich es ins Deutsch zu übersetzen und die Übersetzung ist etwas frei öfters. Und so hat Paulus hier von diesem Text zitiert. Und wir lesen hier in Jesaja Kapitel 28, die Verse 11 bis 12, wir lesen einfach davor, ab Vers 7. Und auch diese wanken vom Weih und taumen vom Rauschtrank. Priester und Prophet wanken vom Rauschtrank, sind verwirrt vom Wein, taumen vom Rauschtrank. Sie wanken beim Weissagen, torkeln beim Rechtsprechen. Denn alle Tische sind voll Unflat und Erbrochenem, dass kein Platz mehr da ist. Wen will er Erkenntnis lehren? Und wem die Botschaft verständlich machen. Okay, bevor ich weiterlese, möchte ich erklären diesen Zusammenhang. Uns fehlt die Zeit, das ganze Kapitel durchzulesen und es im Zusammenhang zu erklären. Aber es geht hier darum, dass die Priester und die Propheten zur Zeit Jesaja, dass sie besoffen waren, dass sie wirklich Gräueltaten geübt haben. Und als Jesaja sie konfrontiert haben, sie haben über ihn gespottet, über seine einfache, deutliche, leicht zu verstehende Sprache, dass er so einfach zu ihnen gesprochen hat, dass Kinder sogar das verstehen konnten, was er sagte. Es ist auch Paulus übrigens vorgeworfen, dass er nicht gut reden konnte, als er zu ihnen kam in Korinth. Die haben gesagt, der redet nicht hoch genug für uns. Und diese haben Spott getrieben, die waren besoffen und die Propheten reden spottisch über ihn und sie stellen diese Frage, die in Vers 9 zu sehen ist, nämlich, wen will er Erkenntnis lehren und wem die Botschaft verständlich machen? Kindern, die von der Milch entwöhnt, die von den Brüsten abgesetzt sind? Denn er sagt, zav la zav, zav la zav, kav la kav, kav la kav. Hier ein wenig, da ein wenig, ja durch stammende Lippen und durch eine fremde Sprache wird er zu diesem Volk reden. Er, der zu ihnen sprach, das ist die Ruhe, schafft Ruhe dem Erschöpften, und das ist die Erquickung, aber sie wollten nicht hören. Und das Wort des Herrn für sie wird sein, Zavla, Zav, Zavla, Zav, Kavla, Kav, Kavla, Kav. Hier ein wenig, da ein wenig, damit sie hingehen und rückwärts stürzen und zerschmettert werden, sich verstricken lassen und gefangen werden. Was will er hiermit sagen? Gott sagte, wenn die einfache Sprache für euch zu kindisch ist und zu verständlich ist, dann werde ich euch fremde Sprachen schicken. Menschen, die zu euch in fremden Sprachen reden werden. Und er spricht von dem Gericht, was kommen sollte. Und wir sehen, wir fragen uns dann, spricht er hier von dem Gericht von den Babylonen? Oder spricht er von dem zukünftigen Gericht, das in 70 nach Christus stattgefunden hat durch Titus, der aus Rom kam und die Stadt zerstört hatte, weil sie den Messias abgelehnt haben? Ich glaube, der spricht von dem zweiten Fall, denn wir lesen ab Vers 14 Folgendes. Darum hört das Wort des Herrn, ihr Männer, der Prahlerei, Beherrscher dieses Volkes, das in Jerusalem ist. Denn ihr sagt, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und mit dem Sheol einen Vertrag gemacht. Wenn die einherflutende Geißel hindurchfährt, wird sie uns nicht erreichen, denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Trug uns geborgen. Was damit gemeint ist, wenn man die ersten Verse dieses Kapitels liest, es geht darum, dass sie einen Bund mit den Ägyptern gemacht haben. Und die Ägypter sollten sie schützen. Und sie stützen sich auf die Ägypter. Das, in Kapitel 30 sieht man das auch, wenn man Kapitel 30 in Jesaja liest. Aber wir lesen weiter hier ab Vers 16. Darum, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Und ich werde das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zur Waage. Hagel wird die Zuflucht der Lüge hingewerfen und so weiter. Und der Punkt ist dass Paulus zitiert diesen Text, weil Gott diesen kostbaren Eckstein schon gelegt hat in Jerusalem. Petrus zitiert genau diesen Vers in 1. Petrus Kapitel 2 und sagte, dieser kostbare Eckstein hat Gott gelegt, aber viele lehnen ihn ab. Gerade in Jerusalem haben viele Jesus Christus als diesen Eckstein abgelehnt. Und so Paulus spricht das in Sprachenreden, was am Pfingsten geschehen ist. Wir haben davon in Apostelgeschichte Kapitel 2 gelesen. Der sagte, dass das zum Zeichen des Gerichts geschehen ist. Wenn wir 1. Korinther Kapitel 14 nochmal aufschlagen, dann sehen wir hier, dass Paulus zitiert aus Jesaja Kapitel 28, um uns den Zweck des Entsprachenredens zu geben, um die Frage von Celine zu beantworten, um die Frage, die die Zuhörer in ihrem Köpfen zu der Zeit hatten, zu beantworten. Ja, Paulus, wenn das Sprachenreden wirklich so gering ist, dann warum hat Gott uns diese Fähigkeit geschenkt? Und die Antwort ist, zum Zeichen für Ungläubigen. Nicht für die Gläubigen, sondern als Zeichen für die Ungläubigen. Und das ist genau das, was wir in Apostelgeschichte 2 sehen. Weil zum Schluss, nachdem sie gesprochen haben, manche aber, steht es da, haben mit folgenden Worten darauf reagiert. Die haben gesagt, sie sind voll süßes Weines. Und sie haben Spott getrieben über sie. Und sie haben ihre Botschaft über die Machttaten Gottes nicht geglaubt. Und in 70 nach Christus kam dieses Gericht. Was will ich hiermit sagen? Ich will betonen, dass es keinen Zweck für das Entsprachenreden mehr gibt. Seit 70 nach Christus. Seit 70 nach Christus gibt es keinen Zweck mehr für das in Sprachen reden. Denn es war ein Zeichen für die ungläubigen Juden, dass Gericht kommt. Weil wenn es steht, dieses Volk hier, und er betont damit das Volk Israel, es ist ein Zeichen für Israel. Und das Gericht kam in 70 nach Christus. Man muss den historischen Zusammenhang dieses Zitats forschen und verstehen. Und ich möchte eine ehrliche Frage an euch stellen, besonders an die, die nicht mit mir einverstanden sind. Habt ihr je euch die Mühe gegeben, Jesaja Kapitel 28 durchzulesen? Habt ihr je dieses Zitat wahrgenommen? Habt ihr euch je mit diesen Argumenten des Paulus auseinandergesetzt? Wenn nicht, dann kann ich euch was sagen. Eure Lehre bezüglich und eure Überzeugung bezüglich des Zungenredens habt ihr von einer anderen Quelle und nicht von der Schrift. Denn es wird nur in Apostelgeschichte 2 und in 1. Korinther 12 bis 14 ausführlich über diese Lehre uns was gesagt in der Schrift. Sonst gibt es keine Quelle über diese Lehre. Außer nur Erfahrung. Und die Erfahrung kann täuschen. Der Teufel kann uns auch Dinge erfahren lassen. Der kann uns auch verführen. Der kann sogar die Schrift zitieren, um uns zu verwirren. Er hat das bei Jesus nämlich versucht, als er Jesus versucht hatte. Also unsere Erfahrungen müssen mit der Schrift übereinstimmen, sonst sind sie nicht zuverlässig. Und viele sagen, ich kenne einen guten Christ, das ist ein Mann Gottes, und der sagt mir, dass er in Sprachen geredet hat. Also ich muss glauben, dass es Sprachen noch heute gibt. Das ist nicht gesund, so zu argumentieren. Denn auch gesunde Christen können sich, und erwachsene und reife Christen können sich irren. In der Zukunft, wir haben die Zeit, fehlt uns heute, das 8. Argument durchzunehmen heute. Das tun wir, so wie der Herr es will, nächsten Sonntag. Denn wir wollen auch heute das Herrnmal feiern. Aber ich möchte an dieser Stelle betonen, dass der Zweck des in Sprachen reden in 70 nach Christus aufgehört hat. Und es ist schon interessant, dass in den letzten 2000 Jahren der Kirchengeschichte, das ist erst vor etwa 100 Jahren, dieses angebliche Sprachenreden wiedergegeben hat. Das heißt, zur Zeit der Kirchenväter hat keiner von diesem Geistesgabe etwas erzählt. Es ist verschwunden, es war weg vom Bildschirm. Bis vor etwa 100 Jahre oder 150 Jahre, wo es wiederkam und durch zweifelhafte Menschen ist es ins Leben gekommen. In der Zukunft möchte ich mehr darüber reden. Aber heute möchte ich euch ganz klar und deutlich ausdrücken, was Paulus hier sagt in 1. Korinther 14 ist nicht schwer zu verstehen. 5-mal verwendet er das Wort Verstand. Und er sagt den Korinther, hört auf wie Kinder zu denken. Und wie denken Kinder? Nutzlos, öfters. Und er sagte, dass dieses in Sprachen reden, wenn keiner es versteht und wenn kein Inhalt, biblischer Inhalt damit vermittelt wird, dient es nicht zur Erbauung und es soll nicht zugelassen werden in der Gemeinde. Freunde, wir wollen nicht Kinder sein in unsere Gedanken. Ich habe euch letzten Sonntag erzählt, als ich nach Deutschland kam. Und ich war sehr, sehr schwer enttäuscht, als ich die Martin-Luther-Bibel aufgeschlagen habe zum ersten Mal. Ich dachte, ach, jetzt kann ich die Bibel auf Deutsch lesen. Und ich habe kaum ein Wort verstanden. Und ich war so entmutigt. Und in den ersten paar Jahren konnte ich meine stille Zeit nicht mit einer deutschen Bibel führen. Warum? Weil ich nicht genug verstehen konnte. Ich konnte mich selbst nicht erbauen oder mich erbauen lassen durch das Wort, weil ich keinen Zugang hatte, weil ich es nicht verstehen konnte. Ich musste die englische Übersetzungen lesen für meine stille Zeit. Und das ist der Punkt. Was nützt es dir, wenn du in einer Sprache beten kannst, aber du es nicht verstehst? Paulus sagte, dein Verstand bleibt fruchtleer. Und dann sagt er uns, im Verstand seid Erwachsene, nicht Kindern. Lasst euch nicht verführen.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.